Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Asaf Se'evi.
Unsere letzte Episode beendeten wir mit dem 12-jährigen Jesus auf dem Tempelplatz. Aus diesem Jungen, aus einer eher frommen Familie, ist ein Rabbi geworden. Aber was ist überhaupt Rabbi? Und ist Rabbi gleich Rabbi? Darüber habe ich einiges in meinem Buch »Lass das Land erzählen« geschrieben. Und ich werde in dieser und in der kommenden Episode einiges aus dem Buch lesen, weil es genau unser Thema ist. Die Lehrer aus der Geschichte des 12-jährigen Jesus im Tempel sind sicher Chachamim, zu Deutsch Weise. Bislang habe ich grundsätzlich das Wort Rabbi gebraucht, um die Sache nicht zu verkomplizieren, aber jetzt sollten wir genauer unterscheiden. Heute wird man Rabbiner, nachdem man eine längere Ausbildung mit mehreren Prüfungen absolviert hat. Das war nicht immer so. Das Wort Rabbi ist aus dem Aramäischen entlehnt und bedeutet so etwas wie Herr oder Erhabener. In der jüdischen Geschichte tauchte der Titel erst im 1. Jahrhundert nach Christus auf. Formal enthielten ihn anfänglich Dayanim, das waren Richter im Religionsgericht, einem der wichtigsten Organe des Hohen Rates. Sie waren befugt, sich an der Festlegung von Todes- und Bußstrafen und des Monatsanfangs zu beteiligen. Gleichzeitig wurden allgemein angesehene Toralehrer als Zeichen der Würdigung mit Rabbi angesprochen, wie es bei Jesus der Fall zu sein scheint. Solche Rabbiner durften Entscheidungen über Speise- und Reinheitsgebote treffen. Es reichte, dass sie sich in der Halacha, also in der jüdischen traditionellen überlieferten Auslegung, auskannten. Es gab mehrere rabbinische Titel mit klarer Hierarchie. Ein Rabbi im babylonischen Exil hieß Rav. Der Präsident des Hohen Rates hieß Rabban, wie zum Beispiel Gamaliel der Alte, Paulus Lehrer und Verteidiger der Urgemeinde. Die allerwichtigsten Rabbiner des ersten Jahrhunderts wurden einfach mit dem Vornamen angesprochen, weil kein Titel groß genug war für ihre Größe. Bei Rabbinern der Antike sprechen wir immer von Chazal. Das ist eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben der Worte Chachamenu Zichronam Livracha, was auf Deutsch heißt, unsere Weisen, möge ihre Erinnerung gesegnet sein. Achtung, es wird nicht der letzte jüdisch-rabbinische Begriff sein, den wir in diesen beiden Episoden lernen werden, aber ich verspreche, wir behalten den Überblick. Das Chazal-Zeitalter beginnt im 3. Jahrhundert vor Christus, endet im 6. Jahrhundert nach Christus und wird nochmal in Unterepochen unterteilt. Die Unterepoche, in der Jesus lebte, nennen wir die Ta'anitenzeit. Ta'aniten, das bedeutet auf Aramäisch Lehrer. Durch sie entstand die Mishnah. 128 Tanaiten werden in der Mishnah erwähnt. War Jesus Tanait? Dafür hätte er Teil des religiösen Systems sein müssen, was er nicht war. Aber er lebte in der Tanaitenzeit und gehörte in diese Welt. Hätte er sich für den Weg in die religiösen Institutionen entschieden, wäre er bestimmt Tanait geworden. Aber ein Chacham, das heißt ein Weiser, das war er wohl. So stellt ihn der Historiker des ersten Jahrhunderts Josephus Flavius vor. Unter diesem Begriff verstand man einen Torahlehrer, Ausleger und geistlicher Anführer. Die Chachamim, also die jüdischen Weisen der Antike, hatten übrigens alle vernünftige, normale Berufe. An einer Stelle im Talmud lesen wir, dass Tischler besonders angesehen waren. Tischler und Söhne von Tischlern konnten offensichtlich komplexe Fragen besonders geschickt lösen. Und jetzt nehmen wir ein paar Schritte zurück Richtung Zoom Out und wir schauen nicht mehr auf die rabbinische Welt, sondern auf die gesamte jüdische Gesellschaft damals. Jesus lebte in einer Zeit, in der die jüdische Gesellschaft in vier Hauptströmungen unterteilt war. Wir versuchen, sie mal aufzuzählen und ihn einzuordnen. Viele Adelige, Reiche und Tempelpriester schlossen sich dem Hellenismus an. Das waren international orientierte Menschen, sie gaben ihren Kindern griechische Namen und wollten den Griechen ähneln. Das lief schon ein paar Jahrhunderte vor der Geburt Jesu. Eine andere Strömung bildeten die Pharisäer. Sie waren Tora-Gelehrte, die sich mit aktuellen und praktischen Bedürfnissen der einfachen Schichten beschäftigten. Sie kamen oft selbst aus bescheidenen Verhältnissen. Ihre Anführer wurden Rabbi genannt. Sie dominierten den Hohen Rat. Die dritte Strömung sind die Essener gewesen. Separatisten auf der Suche nach Gott. Ursprünglich waren die Unterschiede zwischen diesen drei Strömungen in sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Aber das wirkte sich auch auf den Glauben aus. Für Sadduzäer gab es keine Prophetie, keine Tora-Auslegung, keine Halacha, keine Engel, keine kommende Welt, keine Auferstehung und kaum Vorsehung. Sie betonten den freien Willen. Mit dieser Einstellung waren sie Genussmenschen, denen die Zukunft und die Armen ziemlich egal waren. Pharisäer legten die Tora aus, wenn sie Inhalte auf ihre Zeit übertragen wollten oder wenn sie etwas nicht verstanden. Sie erfassten Halacha-Regeln, glaubten an die kommende Welt, an die Auferstehung, an die persönliche Vorsehung Gottes und erwarteten den Messias. Essener sahen sich als Söhne des Lichtes und alle anderen als Söhne der Finsternis. Dass alle anderen ebenfalls Juden waren, spielte keine Rolle. Sie erwarteten einen konkreten Krieg, nachdem die Bösen vernichtet und sie selbst Israels Elite werden würden. Sie lebten in Männergemeinschaften, nachdem sie das eigene Hab und Gut verkauft und das Geld an die Gemeinschaft gespendet haben. Bis jetzt haben wir drei Strömungen aufgezählt, aber am Anfang haben wir von vier gesprochen. Das liegt daran, dass um 6 nach Christus eine neue Bewegung entstand, die Zeloten. Zeloten töteten römische Soldaten, aber auch Sadduzäer und gemäßigte Pharisäer. In den jüdischen Quellen findet man kaum ein gutes Wort über sie, sie werden eher als Hooligans dargestellt. Und jetzt zurück zu Jesus. Welche dieser vier Strömungen hat Jesus am allermeisten geprägt? Die gewalttätigen Zeloten und die elitären Sadduzäer können wir schnell ausschließen. Einige Begriffe, die Jesus verwendet, haben auch Essener verwendet. Er muss einige ihrer Texte gekannt haben. Aber ein Essener war er dadurch nicht. Die Essener waren Separatisten und lebten ja nur unter ihresgleichen, was Jesus ganz klar nicht tat. Für christliche Ohren hört sich es nicht ganz plausibel an, aber Jesu Orientierung passt zu den Pharisäern. Bei christlichen Bibellesern haben Pharisäer einen eher schlechten Ruf. Kein Wunder nach den vielen Auseinandersetzungen, die Jesus mit ihnen hatte. Die Auseinandersetzungen gab es, aber das heißt nicht, dass Jesus nicht selbst pharisäisch geprägt war. Am heftigsten streitet man eben innerhalb der Familie. Schauen wir uns mal eine brisante Stelle an, die vielleicht die Natur der Verhältnisse Jesu mit den Pharisäern aufzeigt. An einer Stelle kritisiert er die Pharisäer dafür, dass sie große Quasten tragen. Quasten, das sind Schnürchen, die man an 4-zipfeligen Kleidern tragen musste, weil es ein Gebot ist. Jesus kritisiert dabei nicht das Tragen der Quasten selbst, sondern die Motivation dahinter. Wer extra große Quasten trägt, will gesehen werden. Und diese Haltung disqualifiziert sie für Jesus, nicht die Quasten selbst. Selbst trägt er auch Quasten. Ich lese aus Matthäus 14 vor. Viele Kranke baten ihn, dass sie nur die Quasten seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden völlig gesund. Wunderst du dich, dass bei dir in diesem Vers Saum des Mantels geschrieben steht und nicht Quasten? Fast alle Übersetzungen folgen Luther und tauschen Jesu Quasten gegen einen Saum, wissentlich oder unwissentlich. Im griechischen Urtext steht das gleiche Wort an beiden Stellen. Im guten Fall lag es Luther am Herzen, die biblische Situation für die Leser seiner Zeit verständlich zu machen. Im schlechten Fall wollte er das vielleicht zu jüdische Bild Jesu vertuschen. So oder so, wir sollten sorgfältig hinhören, was Jesus genau kritisiert. Wir dürfen wahrscheinlich davon auch ausgehen, dass Jesus nicht nur mit Quasten unterwegs war, sondern auch mit Gebetsriemen. Das sind lederne kleine Kästchen mit Riemen, die man zwischen die Augen, also auf der Stirn, und am linken Arm legt, in der Nähe des Herzens. Es ist ein Gebot. Und aus historischen Quellen wissen wir auch, dass es zur Zeit Jesu üblich war, permanent Gebetsriemen zu tragen. Die Tatsache, dass Jesus in der Öffentlichkeit mit Rabbi angesprochen wurde, verrät seine Einordnung ins pharisäische Milieu. In den anderen Strömungen gab es diese Ansprache nicht. Seine Positionierung gegenüber den Pharisäern beginnt Jesus mit den Worten: Auf Moses Stuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Damit bestätigt er das Selbstverständnis der Pharisäer als richtig. Sie sahen sich nämlich als die Fortsetzung der geistlichen Kette seit Mose. Aber dieser Mosesstuhl, von dem Jesus spricht, ist nicht nur eine Metapher. In einigen antiken Synagogen wurden prächtige Stühle aus Stein gefunden, die von Forschern als Mosesstühle interpretiert werden. Sie nehmen an, dass sie besonders ehrenwerten Gemeindegliedern dienten. Einer dieser Mosesstühle wurde übrigens in der Stadt Korazin am See Genezareth gefunden, wo Jesus auch Wunder tat. Bei seiner Kritik hat Jesus die halachaischen Regeln, also die gesetzlichen Auslegungen, im Visier und vergleicht sie mit schweren Lasten, die die Pharisäer auf die Schultern der Menschen legen. Das steht im Matthäusevangelium Kapitel 23, Vers 4. Diese Kritik gab es übrigens auch unter Pharisäern selbst. In einer Diskussion über 7 Arten von Pharisäern kennt der Talmud den sogenannten Schulterpharisäer, der die Lasten der Gebote auf die Schulter der Menschen lädt. So steht es dort wörtlich. Jesus sagt unmissverständlich, dass er mit der Theorie der Pharisäer einverstanden ist, nicht aber mit deren ausbleibenden Umsetzung. Alles nun, sagt er, was sie euch sagen, tut und haltet. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Hier berührt Jesus eine der wichtigsten rabbinischen Kontroversen der damaligen Zeit. Was hat Vorrang? Das Lernen oder die Tat? Unter Tat versteht man das Halten der Gebote im sozialen Bereich, wie Wohltätigkeit und Gnadentaten. Eigentlich alles, was zur Nächstenliebe gehört. Wie auch Jesus betonten die Weisen, die Belohnung für die Taten sei für die kommende Welt vorgesehen. Für sie waren sowohl das Lernen als auch die Tat wichtig. Sie waren sich nur nicht einig, was wichtiger ist. Eine Diskussion aus dem 1. Jahrhundert nach Christus macht es deutlich. Ich zitiere: Was ist größer? Lernen? Oder die Tat? Rabbi Tarfon sagte, die Tat ist größer. Rabbi Akiva sagte, größer ist das Lernen. Alle antworteten und sagten, größer ist das Lernen, denn das Lernen bringt Taten hervor. Das steht im Halacha-Auslegungsbuch namens Sifrei Dvarim aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Manche Rabbiner waren anderer Meinung. Ich lese aus der Mishnah vor, Traktat Avot. Wer lernt, um zu lehren, wird lernen und lehren. Wer lernt, um zu tun, wird lernen, lehren, halten und tun. In anderen Worten, Theorie bleibt ohne Tat nur Theorie. Jesus ist Verfechter dieser Einstellung. So, das war schon ein regelrechter Haufen neuer Begriffe für viele, aber es ermöglicht uns einen Einblick in die rabbinisch-jüdische Welt und damit in einen wesentlichen, wichtigen Teil der Welt Jesu. In der nächsten Episode möchten wir noch feiner auflösen und genauer auf die Untergruppe schauen, in die wir Jesus einordnen können, mit welchen Mitteln sie arbeiteten und für welche Zwecke. Ich verspreche, für die meisten wird es auch in der nächsten Episode recht viel Neuland geben.